Heumat. Es war die Zeit, als alle im Dorf von Produktionssteigerung und Rationalisierung zu reden begannen. Damals, ich erinnere mich noch genau, hatte ich sie im Verdacht, dass sie mit diesen Wörtern, die sie in ihren Zeitungen lasen, gar nichts anfangen konnten. Auch die Besonnensten unter ihnen gerieten plötzlich in Panik, wie eine Schar aufgescheuchte Wildgänse. Als fürchteten sie, den Zug in die Sonne zu verpassen. Aber ich mache mir nichts aus Zeitungen, in denen einem gesagt wird, was man mit seinem Land und seinem Leben zu tun hat. Nicht ein einziges Mal habe ich damals daran gedacht, mich ihnen anzuschließen, obwohl sie mit diesen großen Maschinen und dem neuen Dünger auf ihren Feldern doppelt so viel ernteten, wie ich auf meinen. Dass ich nicht mitmachte, sagten sie, konnte nur den einen Grund haben, dass ich es nicht begriff. Und sie lachten mich aus und nannten mich dumm und rückständig. Bald gingen sie sonntags in feinen Kleidern und sagten, das sei das Leben, von dem sie geträumt hätten, und fuhren mit neuen, schnelleren Autos. Ich pflügte weiterhin mit meinen Pferden das Land. Von früh bis spät war ich beschäftigt. Als der erste Sommertag jenes Jahres kam und die Lerchen zwitschernd über den Feldern aufstiegen, nahm ich die Sense aus der Diele und zog auf die Wiesen hinaus. Es war der erste Tag der Heumahd. Die Pferde blieben an diesem Tag im Stall. Nicht einmal die Geschwindigkeit eines Pferdes sollte ihn mir zerstören, denn es war in jedem Jahr ein ganz besonderer Tag. Volle, saftige Halme standen auf der sonnenwarmen Erde. Die kräftigen Pflanzen waren kurz vor der Blüte, und ich nahm mir Zeit, die Wanderung einer kleinen Spinne zwischen Kleeblatt und Spitzwegerich zu betrachten. Tiefe Ruhe war um mich, als ich das Blatt ansetzte und auf das rhythmische Schneiden und Fallen der Maat hörte. Es hatte in all der Zeit auch Jahre gegeben, in denen die Ernte knapp ausgefallen war, aber immer hatte es schließlich genügt. Immer war es ausreichend gewesen für mein Vieh und für mich und für die wenigen Sommergäste, die Jahr um Jahr bei mir einkehrten, die Ruhe hier oben priesen und mir erklärten, wie ich meine Produktivität steigern und meine Arbeitsabläufe rationalisieren könnte. Manche sprachen von Entfremdung und Freizeitstress. Ich hörte sie alle an und entwiderte nichts darauf. Was hätte ich sagen sollen? Die Nachbarn besaßen inzwischen große Mähmaschinen, gefräßige Ungeheuer, die das kostbare Tagewerk eines langen Sommers in zwei Arbeitsgängen vernichteten. Am dritten Tag kamen sie über ihre leeren Felder den Berg herauf und klopften an meine Haustür. Ich sah sie schon von Weitem. Ich mähte gerade die Obstweide. »Du hast wohl keine Zeit«, rief der Nachbar. »Ich fülle den Tag auf meine Weise«, sagte ich lächelnd und bemerkte, dass sie sich anblinzelten und die Köpfe schüttelten. Sie standen eine Weile am Wiesenrand, bevor sie sich umdrehten und den Berg wieder hinabstiegen. Am nächsten Tag kamen sie abermals und sahen mir stumm bei der Arbeit zu. Ich stellte die Sense zurück an ihren Platz auf der Diele. »Ihr träumt von einem anderen Leben«, sagte ich. »Aber mir ist meines gut genug. Ich würde die kleinen Insekten vermissen und das Geräusch der Sense, wenn sie die reifen Halme schneidet.« Es entstand eine unangenehme Pause. »Du wirst noch an deiner Spinnerei verhungern«, sagte einer. Das ganze Jahr über sah ich sie nicht wieder und bemerkte es kaum. Der Lauf der Jahreszeiten füllte jeden meiner Tage aus. Manchmal hörte ich das Gebrüll auf den Nachbarfeldern, dann kam mir ihr neues Leben in den Sinn und ich nahm mir vor, darüber nachzudenken. Aber ich kam nie dazu. Als es wieder Sommer geworden war, besuchten sie mich. Sie saßen in meiner Küche, von verlegenem Schweigen gequält, bis schließlich der Nachbar wieder das Wort ergriff. Ich wusste, was er sagen wollte. Er redete von Kosten-Nutzen-Rechnung und Gewinnoptimierung. »Dazu müssten sie mein Land kaufen«, sagte er, »denn ihre Maschinen seien so groß, dass sie nur auf noch größeren Feldern ganz ausgenutzt werden könnten.« »Ich bekäme einen hohen Preis«, sagte er. »So viel, dass es bis an mein Lebensende für mich und für mein bisschen Vieh reichen würde. Ich könne in meinem Haus wohnen bleiben. Ja, ich könne sogar die Obstweide behalten, um noch ein bisschen Heu zu machen. Aber ich hätte es gar nicht nötig«, fügte er hinzu, »denn für mein Auskommen sei gesorgt.« Ich antwortete nichts. Er nahm seinen Hut und die anderen gingen mit ihm. Er hatte glücklich ausgesehen, als er sprach. Ich hatte ihn genau angesehen. Seine Wangen waren gerötet und die Augen so strahlend gewesen wie die eines Kindes. Deshalb, wegen dieser geröteten Wangen und strahlenden Augen, stieg ich am nächsten Tag den Berg hinab. Deshalb hatte ich schließlich auf sie gehört. Ich wollte an die Zukunft denken. Ich würde doch älter, hatten sie gesagt. Es käme die Zeit, in der ich nicht mehr hinaus auf die Weiden gehen könnte. Was würde dann aus meinem Vieh? Und einen guten Anzug könne ich mir kaufen, falls ich mal ausgehen wollte in die Stadt. Das sagte er, als wir den Vertrag unterschrieben, und schlug mir auf die Schulter, lachend. Aber im Sommer, in diesem und in noch vielen folgenden, da könnte ich ganz in Ruhe meine kleine Wiese hinter dem Haus mähen. Ganz in Ruhe. Als ob ich das nicht immer ganz in Ruhe getan hätte. Ich bräuchte natürlich nicht. Nur wenn ich Lust dazu hätte, sonst könnte ich das Heu ja auch kaufen. »Na, Hank Bauer«, rief er aus, »was für ein Gefühl ist es, plötzlich Geld zu haben? Nicht mehr arbeiten zu müssen. So gut möchte ich es auch mal haben.« Ich nahm am ersten Tag des Sommers die Sense aus der Diele. Das Gras blühte, und ich nahm mir Zeit, die Wanderung einer Spinne von Blatt zu betrachten. Ich setzte die Sense an und begann zu mähen. Die Musik des Fallens und Schneidens der Maat, die mir Zeit meines Lebens die Melodie des Sommers gewesen war, wollte nicht klingen. »Es macht ja nichts«, dachte ich. »Ich muss ja nicht mähen.« Und ich hängte die Sense wieder fort an ihren Platz in der Diele. Der Sommer war halb vergangen, als ich sie noch einmal zur Hand nahm. Das Gras war verblüht und trocken, nicht mehr zu verwenden. Aber ich brauchte es ja auch nicht. Ich konnte das Heu für mein Vieh ja kaufen. Ich hakte die Maat zusammen und zündete sie an. Im nächsten Sommer ging ich zeitig hinunter zu den Nachbarn. Ob sie etwas zu tun hätten, wobei ich helfen könne, fragte ich. Nun, bei aller Freundschaft, antworteten sie. Niemand habe Zeit, sich um mich zu kümmern, mitten in der großen Ernte. Sie seien so ausgelastet wie nie, seit sie mit den großen Maschinen arbeiteten. Immer sei etwas zu warten. Größere Scheunen und Maschinenhallen würden gebaut. Sie hätten auch Leute eingestellt und würden noch weitere einstellen müssen. Junge Leute. Für Alte, das müsse ich begreifen, gäbe es in diesen Zeiten keinen Platz im Tagesablauf. Schließlich seien sie es, die für den Luxus meines Müßigganges arbeiteten. Mehr könne doch wohl niemand verlangen. Ich nickte und ging fort. Das Gras auf dem Hügel stand in voller roter Blüte. Ich setzte mich ans Fenster meiner Küche und sah zu, wie die Sonne langsam unterging.